Wir lesen ein Wort aus Jesaja, Kapitel 8, die Verse 23 und Kapitel 9 bis Vers 6. Wir haben das schon einmal gehört. Da schreibt der Prophet: Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit im Land Zebulun und im Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Liebe Brüder und Schwestern, da wir ja das ganze Jahr nicht über die Geburt Jesu sprechen, meine ich, können wir heute am Sonntag nach dem Heiligen Abend schon noch einmal auf dieses Thema eingehen. Zumal wir ja von unserem Herrn Jesus sprechen. Es geht auch hier um ihn. Er ist die Mitte. Er ist es, um den es immer in unserer Verkündigung gehen muss. Hier in unserem Jesaja-Text nun ist von einem Land der Todesschatten die Rede. Von einem Volk, das im Dunkeln, im Finstern wandelt und wohnt. Und das ist doch auch das, was uns mit jenen Menschen und mit jener Zeit verbindet, von der der Prophet spricht. Wenn wir in die Zukunft blicken, können wir wenig Positives bemerken. Wie dies nun bald vergehende Jahr 2008, so wird auch das neue Jahr 2009 ein Jahr der Angst und der Verwirrung sein. Peter Hane schreibt in Idea sicher zu Recht: Unsere Welt ist zur Jahreswende ein Pulverfass, wie selten. Wir leben in einer Welt und Zeit, von der Jesus gesagt hat in Lukas 21, wie wir ja schon in der Adventszeit hörten, dass die Völker Angst haben und ratlos sein werden. Die Wasserwogen und das Meer werden brausen, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Jedes der letzten Jahre war gewissermaßen ein Katastrophenjahr. Wirbelstürme und Überschwemmungen weltweit lehrten und lehren die Menschen das Fürchten. Und man spricht deshalb vom Klimawandel und versucht krampfhaft, diese Veränderung des Klimas zu stoppen. Viele Krisen und Kriege erschüttern die Welt. 30 Kriege wurden 2008 weltweit registriert. Brutale Christenverfolgungen in Indien, in Nordkorea, auch in Nigeria und in den islamischen Ländern haben ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht. 200 Millionen Christen werden weltweit diskriminiert. Selbst bei uns werden ernste Christen immer mehr verunglimpft und in einen Topf mit den islamischen Terroristen geworfen. Man sagt, Evangelikale verbreiten erzkonservative, zum Teil verfassungsfeindliche Ideologien. Allem Fremden wird Beachtung geschenkt. Da wird dann Toleranz und Kompromissbereitschaft eingefordert. Doch gegen Christen, die ihren Glauben noch ernst nehmen, ist man intolerant. Selbst in kirchlichen Kreisen. In einem christlichen Land ist langsam kein Platz mehr für die, die ihr Christentum ernst nehmen und sich offen zu Jesus als ihren Herrn bekennen und die Bibel für das unfehlbare Wort Gottes halten. Infolge der Weltfinanzkrise, die vor allem den Westen, also die allgemeine Christenheit betrifft, läuft alles aus dem Ruder. Es ist ebenso, wie Petrus schreibt, dass das Gericht Gottes am Hause Gottes anfängt. Vielleicht ging deshalb auch die Finanzkrise von dem frommen Amerika aus. Aber durch die Bankenkrise erkennen wir auch, wie unsere Werte immer mehr verfallen. Wer auf materielle Werte setzt, der hat auf Sand gebaut. Gier und Korruption bis in die höchsten Ränge sind mit Schuld daran, dass nun die Wirtschaft schrumpft und viele fürchten, ihre Arbeitsstelle zu verlieren. In Europa gibt es ohnehin schon 78 Millionen Arme. Aber in der Europäischen Union will man mit Gott nicht mehr zu tun haben. Und deshalb kommt er auch nicht in die europäische Verfassung. Der Mensch will selbst der Macher sein. Das erhoffte Paradies will er selbst schaffen. Er braucht dazu Gott nicht. Scheint den Maßgeblichen deshalb so wenig zu gelingen? Sind sie wohl deshalb so ratlos? Haben sie deshalb den Überblick für das Wesentliche schon verloren? Alles in allem also eine verwirrende, negative Bilanz unserer Zeit und Welt. Das ist die bedrückende Lage zum Ende dieses Jahres. So also, indem die Menschen Gott aus den Augen verlieren, verlieren sie auch die Übersicht und Ratlosigkeit nimmt überhand. Aber wenn der Mensch auch ratlos ist, so sagt uns Gottes Wort heute Morgen, der Herr, unser Gott, aber hat die Übersicht nicht verloren. Er hält das Ruder fest in der Hand. Und er ist es, der Throne und Machthaber stürzt und andere einsetzt, so wie es nach seinem Plan erforderlich ist. Wie sagt der Prophet hier in Vers 3? Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Jesaja hat dabei das Heer der assyrischen Militärmäntel und Soldatenstiefel vor Augen. Und wie Gideon mit einer Handvoll unverzagter Streiter stark in Gott, ihrem Herrn, die siebenjährige Herrschaft Midians brach. Und er freut sich, dass hier ein anderer das letzte Wort spricht und allen Diktaturen ein Ende setzt. Es ist der Herr, der lebendige Gott, Jahwe, der Gott Israels. Obwohl noch circa 57 Jahre davon entfernt, schaut der Prophet mit den Augen des Glaubens das große Geheimnis des Eingreifens Gottes, als sei der Messias, das heißt der Retter seines Volkes, denn von ihm ist hier ja die Rede, schon da. Und deshalb spricht er in der Gegenwart. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Nicht hat gesehen oder wird sehen. Nein, er sieht es, das große Licht. Das Erstaunliche aber ist, wie der Herr hier eingreift. Denn die erste Aussage darüber in unserem Text ist ganz anders, als wir es erwartet hätten oder uns vorstellen. Ein Kind ist uns geboren. Ja, was ist denn da Besonderes daran? Soll ein Kind alle Probleme lösen? Täglich erblicken doch unzählige Erdenbürger das Licht der Welt. Die Geburt eines Kindes hat immer etwas Rührendes an sich. Und meistens herrscht darüber ja große Freude. Viele Menschen werden sentimental, wenn sie an einer Wiege stehen. Und in eine solche weiche Sentimentalität wird oft auch die Weihnachtsgeschichte eingehüllt. Das süße, zarte, liebe Kinderlein und der holde Knabe im lockigen Haar wird doch vielerorts besungen. Und wie oft ist man schon sicher auch zu Recht gegen diese süßliche Art, die Geburt des Herrn zu feiern, zu Felde gezogen. Aber andererseits lässt sich nun einmal nicht leugnen, dass es beim Christfest ja doch um ein Kindlein geht. Nicht die umwälzende Tat eines starken Mannes, nicht die kühne Entdeckung eines Weisen oder das fromme Werk eines Heiligen wird gefeiert, sondern worum Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und Weltverbesserer, Sittenlehrer und Moralisten sich vergeblich bemüht haben, das geschieht hier durch ein neugeborenes Kind. Wie zur Beschämung gewaltiger menschlicher Anstrengungen und Leistungen wird ein Kind in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt. Nur von diesem Kind kann man sagen, was Rüdel schreibt, wie in einem Brennglas Strahlen der Sonne zusammengefasst werden, sodass sie ein Feuer entzünden können, so treffen uns in Jesus Christus, in diesem Kind im Stall zu Bethlehem, alle Strahlen der Liebe Gottes an einer Stelle zusammengefasst und wollen in uns das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Diese Aussage trifft aber gerade auch deshalb zu, weil Jesus nicht nur ein Kind ist, geboren von einer Jungfrau, sondern auch ein Sohn, von Gott geboren und uns gegeben. Und darum verbindet sich das Endliche mit der Unendlichkeit, die Zeit mit der Ewigkeit und der Mensch mit Gott. Das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt, die damals im Stall zu Bethlehem seinen Anfang genommen hat. Als eine Mutter einmal nach der Geburt ihres Kindes eigenartigerweise weinte, da wurde sie gefragt, warum sie denn bei einem so freudigen Anlass weine. Sie gab zur Antwort, weil ich weiß, dass ich das Kind zum Sterben geboren habe. Doch wie ganz anders war die Geburt Jesu. Obwohl er für uns in den Tod ging, wurde er nicht zum Sterben geboren, sondern dass wir durch ihn das Leben haben. Religionen, Kulturschöpfungen, Ideologien und Revolutionen können die Welt nicht erlösen und verändern, zum Positiven verändern. Das erlebt man bei allen Revolutionen, Umstürzen und Neuanfängen. Eine Revolution löst die andere ab und ein Regime das andere. Auf Leid folgt wieder Leid und auf Not wieder Not. Während sie das Paradies der Werktätigen schaffen wollten, riefen sie, es gibt keinen Gott. Und dann ging das Paradies je zu Ende und alle Welt konnte es sehen, dass es gar kein Paradies war, sondern ein Luftschloss, das wie eine Seifenblase zerplatzt ist. Und jetzt wollen sie wieder ohne Christus sich eine bessere Welt schaffen. Ein geeintes Europa, wie die, die damals um der Einigkeit willen einen Turm zu Babel gebaut haben. Jetzt also eine neue Weltordnung in nachchristlicher Zeit. Ein Europa, das nicht auf christliche Werte aufbaut, sondern auf den Menschen setzt. Aber das wird ihnen so wenig gelingen, wie in der vorchristlichen Welt und Zeit auch. In der Zeit, als Jesus geboren wurde, regierte der römische Kaiser Augustus. Damals sah man hoffnungsvoll in die Zukunft. Mehr als jeder andere erfüllte Augustus die Erwartungen an einen Herrscher und daran, was Menschen erreichen konnten. Er war eine große Persönlichkeit und er schenkte der damaligen Welt den Frieden. Ein Historiker schreibt von ihm, er war die ordnende Mitte von der Themse bis zum Indus. Dabei stellte er für sich nur geringe Ansprüche. Aber wo Not war, da griff er mit seinen persönlichen Mitteln ein. In der Zeit des Augustus wurde zuerst der Begriff Evangelium als eine frohe Botschaft gebraucht und verstanden.
Damals verstand man darunter eben die neue Weltordnung des Augustus. Und viele glaubten, dass eine aufgeklärte und stabile Herrschaft ewig dauern würde. Wir sehen, wie es wirklich nichts Neues unter der Sonne gibt. Die neue Weltordnung, die man heute anstrebt, hat man schon damals zu verwirklichen versucht. Und seither hat schon eine Weltordnung die andere abgelöst und keine konnte das verlorene Paradies wieder aufrichten. Jede neue Welt ist wieder im Chaos versunken. Und darum erwartet auch der Prophet Jesaja die Erlösung nicht von der Welt und nicht von den Menschen, sondern allein von Gott her. Gewiss hat sich Gott vorher schon immer wieder einmal groß und gewaltig offenbart, sodass sein Handeln die Menschen erschüttern konnte. Aber größer und am gewaltigsten ist seine Offenbarung in Jesus Christus. Wie der Hebräerbriefschreiber schreibt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben über alles, durch ihn hat er auch die Welt erschaffen. Die unendliche Barmherzigkeit Gottes lässt sich zu uns herab, und zwar zuerst in der Gestalt eines Kindes. Wenn wir nun dieses sich herabneigen Gottes zu uns als Christfeier oder Weihnachtsfeier begehen, das muss uns bewusst sein, dass dieses Fest doch nicht nur ein Kinderfest ist, sondern dass es uns alle etwas angeht. Wie wollen wir Erwachsene diesem Kind in Bethlehem begegnen, dessen Geburt wir feiern? Vielleicht sind unsere Hände durch die tägliche Arbeit zu hart und zu stolz geworden, um sie beim Anblick dieses Kindes anbetend zu falten. Vielleicht tragen wir unseren Kopf, der so viel schwere Gedanken hat, denken und manche Entscheidungen hat treffen müssen, zu hoch, als dass wir ihn vor dem Wunder dieses Kindes demütig beugen können. Zur rechten Weihnachtsfreude kommen wir erst, wenn wir unsere Anstrengungen, wenn wir unsere Leistungen und unsere Wichtigkeit ganz vergessen und in diesem Kind schließlich unseren Heiland, unseren Erretter und Erlöser finden und verehren. Erst dann geht uns der weitere Inhalt der Botschaft und des Textes auf, indem es heißt, ein Sohn ist uns gegeben. Vom Sohn kennen wir viele Stellen in der Bibel. Und oft ist von ihm im Sinne der zweiten Person der Dreieinigkeit Gottes die Rede. Von dem Sohn, der in der Herrlichkeit zu Rechten des Vaters sitzt. Und von dem, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, dem Kyrios, dem Weltenherrscher, den Herrscher über den Kosmos. Das ist die andere Seite der Weihnachtsbotschaft. Wir dürfen das Kommen Jesu in Niedrigkeit nicht isolieren, sonst weckt Weihnachten mehr das Mitgefühl als den Glauben. Und das ist ja nicht im Sinne der Schrift. So gehören zum Beispiel Schöpfung und Sohn zusammen. Nur um seinetwillen ist das Dasein der Welt in Gott sinnvoll auf ihn hin und von ihm her. Wie es im Kolosserbrief heißt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Der Sohn kommt ja in die Welt des Geschaffenen. Und zwar nicht wie ein Eindringling in ein fremdes Reich, sondern er kommt in sein Eigentum, so haben wir schon gehört, und haben ihn die Seinen auch nicht aufgenommen, er kommt wieder. Aber dann kommt er, um das zu unterstreichen und zu beweisen, dass die Erde sein Eigentum ist. Darum kommt er dann als Herrscher dieses Reiches. Er kommt zum Entsetzen aller, die Gerechtigkeit hassen und Ungerechtigkeit lieben. und vor ihm werden sich alle Knie einmal beugen müssen. Der Sohn ist der Erste und der Letzte. Er ist das A und das O, der Ursprung und der Erbe. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Luther war dieser Satz aus einem doppelten Grunde wichtig. Er sagt dazu, zuerst darum, dass Christus uns und unsere Sünde auf sich geladen und am Stamm des Kreuzes getragen hat und noch täglich trägt in allen unseren Gebrechen. Weltliche Fürsten lassen sich wohl heben und tragen, führen und leiten von ihrem Königreich, das heißt von ihren Untertanen. Aber dieser König hebt, trägt, führt, hegt und leitet die Seinen. Zum anderen heißt es, darum eine Herrschaft auf seiner Schulter anzuzeigen, dass es sei ein Reich im Glauben. Denn wir sehen ihm hinten zu, vom Rücken, nicht von vorne, vom Angesicht. Also trägt er uns im Glauben, dass wir ihn nicht sehen und doch wohl seine Kraft fühlen, womit er uns trägt, erlöst, hilft und bewahrt. Soweit Luther. Es scheint uns wie Spott oder wie Hohn, wenn Jesus sich später vor Pilatus einen König nennt. Dann vergleichen wir mit dem Herrn ihn in seiner Macht mit den anderen Königen. Dann müssen wir sagen, er braucht keinen. Aber ihn müssen sie alle suchen. Ihn brauchen sie alle. Er lässt sich von niemand bedienen. Aber er macht sie alle reich. Für ihn braucht niemand zu streiten. Aber er ist für alle in den fürchterlichsten Kampf gegangen. Seine Herrschaft unterjocht uns nicht, sondern sie macht uns frei. Wir brauchen hier keinem Fremden zu dienen, sondern dem, der uns für immer geliebt hat, der uns je und je geliebt hat. Und deshalb hat Gott diesen im Stall zu Bethlehem Geborenen einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, nämlich Jesus, Jeshua, Jahwe ist Rettung. Oder wie es in Lukas 2 heißt, euch ist heute ein Erretter, ein Heiland geboren. Dieser Name Jesus, obwohl damals ein häufiger Name, ist der höchste Name, denn in ihm ist uns Heil und unsere Erlösung beschlossen. Aber ein einzelner Name kann auf Anhieb ja gar nicht alles zum Ausdruck bringen, was dieses Kind in Gang setzt. Und deshalb haben schon die ersten Christen zu Recht diese vier Doppelnamen aus unserem Textwort auf Jesus bezogen. Wunderbarer Rat, Berater oder Ratgeber, starker Gott oder Gottheld, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens oder Friedefürst. Die Herrschaften und Gewalten, denen wir heute wehrlos ausgesetzt sind, tragen andere Namen. Denn die Herrschaft der Menschen ist ja eine gewalttätige, gnadenlos und mit furchtbarer Brutalität und grausamen Gewalttätigkeit geht ein Mensch gegen den anderen und ein Volk gegen das andere vor. George Orwell beschrieb die brutale Herrschaft des Menschen so: Wenn du dir ein Bild machen willst von der Zukunft, die auf uns zukommt, dann stell dir einen Stiefel vor. Jesus aber ist gekommen, dass dieses Niedertrampeln mit Stiefeln endlich aufhört. Dieses Kind ist geboren, damit die Knuten der Treiber nicht mehr das letzte Wort haben, wie wir schon sagten. Er heißt Wunderbar Rat oder wunderbarer Ratgeber. Wie bei einem Diamanten deutet sich der Glanz dieses Namens in dreifacher Weise, so sagt Heinrich Kemner zu Recht. War denn das nicht ein wunderbarer Rat, dass der Kaiser Augustus, der wissen wollte, wie viele Millionen ihm dienten, wohl auch der Steuer wegen, den Anstoß geben musste, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem wanderten, um sich in den Annalen der Volkszählung einschreiben zu lassen. Denn allein in Bethlehem musste der Messias geboren werden. So stand es in der Schrift. In, mit und unter der römischen Geschichte geschah also Gottes Geschichte. War das nicht ein wunderbarer Rat, dass nirgendwo Herberge war, dass kein Platz in dieser Welt für den Sohn Gottes war und dass Jesus Kind genauso geboren wurde wie manche Flüchtlingskinder heute im Nahosten, im Sudan oder in Zimbabwe, in Darfur oder sonst in einer Krisenregion. Gott kam wirklich in aller Niedrigkeit, wie es ärmer und niedriger nicht mehr geht auf dieser Welt. Und ein Gott hält, starker Gott. Wir wissen ja um die Kraft und die Macht der Menschen. Und je gewalttätiger ein Mensch ist, umso erfolgreicher ist er. Die Rücksichtslosen, die mit dem Ellbogen oder dem Treter, die machen das Rennen. Aber Gottes Stärke, Gottes Kraft, Gottes Helden, die gehen den umgekehrten Weg. Jesus lebte in Israel so abseits von der großen Politik, dass ihn niemand von den Großen der damaligen Zeit beachtete und auch die Geschichtsschreiber kaum von ihm Notiz nahmen. Aber er musste, wie die kleinen Leute alle, sich dieser Politik der Großen fügen und unter ihr leiden. Und darum ist er in Bethlehem in einer armseligen Behelfsunterkunft geboren. Und darum mussten seine Eltern mitten im sogenannten römischen Frieden wegen eines kindermordenden Herodes mit ihm nach Ägypten fliehen. Aber weil sein Reich nicht von dieser Welt ist, wie er es Pilatus gegenüber bemerkte, darum ist er auch nicht auf ihre Machtmittel und auf ihre Methoden angewiesen. Bei unserem Herrn ging es nach menschlichen Maßstäben aber noch weiter bergab. Wie sagt Jesaja an einer anderen Stelle, wir haben ihn für nichts geachtet. Da war keine Gestalt noch schöne, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteste und unwerteste. Starker Gott, Gottheld. Jesus war im gewissen Sinne die personifizierte Kraftlosigkeit und Schwäche. Am Kreuz schien es, als sei er gescheitert. Er wurde das Ärgernis für viele, gerade auch für Judas, dadurch, dass er nicht von seiner Macht als Sohn Gottes Gebrauch machte. Aber wir müssen das Ende sehen. Und deshalb sagt der Prophet weiter vom Sohn Gottes, weil er mit seiner Seele gearbeitet hat, wird er die Fülle haben. In seiner Niederlage am Kreuz, als er rief, mein Gott, warum hast auch du mich noch verlassen, bewirkte er in der Ohnmacht das Wunder der Allmacht. Da wurde er das Wunder der Gnade für dich und für mich. In seiner Agonie am Kreuz konnte er so bestimmt sagen zu jenem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, Gottes Kraft, starker Gott, Gottheld oder Ewigvater. Wir hörten am ersten Weihnachtstag schon etwas davon. Aufgrund der Schöpfungsordnung kann niemand von uns zu Gott Vater sagen. Wir haben wie der verlorene Sohn die Heimat verlassen. Wir haben das Erbe verprasst. Wir haben an der Ehre Gottes Diebstahl geübt. Und wer nun den Weg des Unglaubens konsequent geht, endet bei den Schweinen. Im Verlust der Lebensmittel, in der ungelösten Lebensfrage. Wer kann da noch Vater sagen? Aber Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hast du die Geborgenheit verloren, die du suchst, dann komm über Jesus nach Hause zum Vater. Kehr doch um nach all den Enttäuschungen, die in jedem Leben ohne Jesus kommen müssen. Sag doch endlich mit dem verlorenen Sohn, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wie tröstlich, dass in diesem Bild der väterliche Zug nicht fehlt. Tyrannen sind keine Väter, auch keine Landesväter. Die Gnade aber im Reich Christi, in jener väterlichen Art, nach der sich die Menschen so sehr sehnen, da finden wir den Vater. Darum beklagt ja auch ein bekanntes Buch, die Welt ohne Väter. Und schließlich haben wir noch diesen Namen Friedefürst, Tsar Shalom. Weil Jesus zum Kreuz ging und mit seinem Blut Frieden machte, konnte er sagen, Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Wer Jesus hat, der hat Frieden mitten im Krieg und im Höllentoben. Wer Jesus hat, der hat Frieden in allem Streit. Wer Jesus hat, ist geborgen in Not und Einsamkeit. Der ist geborgen auch in Krankheiten und in Leiden. Und wer Jesus hat, hat Geborgenheit auch in allen Verfolgungen. Und darum halten die Christen durch und bleiben ihrem Herrn treu, auch wenn sie blutig verfolgt werden. Und Jesus wird endlich in die Verwirrung und in das Chaos in dieser Welt eine Herrschaft des ewigen Friedens bringen. Dieser Herrscher ist der Friedefürst. Der Ausdruck Friede der Bibel beinhaltet viel mehr als kein Krieg zu haben. Shalom, dieses hebräische Wort, geht auf Shalem zurück und das bedeutet vollständig, intakt, unversehrt, zusammengefügt. Also nicht das Gegenteil von zerrissen oder uneins. Das ist Friede. Das Kind in der Krippe zu Bethlehem ist die Testfrage Gottes an die ganze Welt. Haben wir Weihnachten gefeiert in der Entdeckung dieses herrlichen Namens, wunderbarer Rat, Kraftheld, Vater der Ewigkeit und Friedefürst? Das alles ist uns zwar immer im Glauben geschenkt, dennoch hängt die verhüllende Decke über der Welt. Noch herrscht der Sohn im Verborgenen. Aber hinter den Kulissen, da bahnt sich bereits Neues an. Und die Menschen, die sich unter der Gnade Gottes, die in Jesus erschienen ist, wissen und von der Schrift her gelehrt sind, alles Weltgeschehen mit den Augen Gottes zu sehen, die sind es, von deren Freude der Prophet in Vers 3 um das Textes spricht. Du machst groß die Freude, oder du hast das Frohlocken vermehrt, hast dir groß gemacht die Freude. Sie freuen sich vor dir, gleich der Freude in der Ernte. Und Freude ist ja auch die Botschaft des Engels an die Hirten damals. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Es ist die Freude über den Retter, den uns Gott gesandt hat. Mit der Freude über diese Botschaft, über dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, feierten doch wohl auch wir jetzt das Fest der Geburt unseres Herrn. Es sollte dabei allerdings noch eine andere Freude mitklingen, nämlich die Adventsfreude, nämlich die Freude über sein zugesagtes zweites Kommen, über seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, wenn er sein Friedensreich aufrichten wird. So sagt der Prophet hier, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Throne Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, bewirkt, dass die Herrschaft des Jesuskindes, des Sohnes Gottes, groß wird und des Friedens kein Ende hat, wenn der Tag seines Heils anbricht. Nur in dem Mensch gewordenen Jesus liegt das Geheimnis des Friedens. Nicht menschliche Helden, nicht Revolutionäre und nicht Diktatoren, nicht Kommunismus oder Kapitalismus, nicht die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft, sondern nur der Name Immanuel, ein weiterer Name unseres Herrn, schafft das allumfassende und ewig dauernde Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Immanuel, Gott mit uns. Wer an Jesus glaubt, kann sterben im Frieden mit Gott. Wer an Jesus glaubt, kann leben im Frieden inmitten des Krieges. Die Gottlosen haben keinen Frieden, sagt Gottes Wort. Aber wer an Jesus glaubt, hat Frieden, einen Frieden, welcher höher ist als alle Vernunft. Frieden, den ich am Kreuze fand, Frieden, den ich nie gekannt, wie ein Dichter bekennt. Am ersten Weihnachtstag wurde schon auf Goethe hingewiesen, wie er in seinem Faustus schon nach der rechten Erkenntnis rang, nach diesem was wohl am Anfang war. In seinem Sommerhaus auf dem Kickelhahn bei Ilmenau schrieb Goethe im vorgerückten Alter seine Lebensbeichte. Er sagt, der du aus dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde, was soll all der Schmerz, die Lust? Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust. Als Goethe das Manuskript geschrieben hatte, betrat eine Bekannte von ihm den Raum und sie berichtet, Goethe sei aufgestanden und mit Tränen in den Augen in den dunklen Wald in die Einsamkeit gegangen. Sie las als erste diese Zeilen und schrieb darunter dann das schon zitierte Wort Jesu an seine Jünger, meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ob nun Goethe diesen Frieden noch gefunden hat oder ob es nur bei dieser Sehnsucht des Augenblicks blieb, wissen wir nicht. Uns sollte es aber mahnen, diesen Frieden mit Gott, den uns Jesus anbietet, nicht nur zu ersehnen, sondern auch darum zu bitten und ihn zu suchen, von ganzem Herzen zu suchen. Mögen wir doch alle, die wir ohne die ungelösten Lebensfragen in einer ausweglosen Wüstensituation sind, die einzige große Entdeckung machen und staunen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Du machst des Volkes und des Jubels viel. Du machst groß seine Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Warum? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Darum. Vielleicht wollte uns Weihnachten 2008 gerade durch das Suchen eines neuen Weges heraus aus dem Chaos unserer Zeit sagen, dass wir uns mehr und mehr auf diesen kommenden Fürsten des Friedens ausrichten und freuen sollen. So wie es im Brief an die Philipper heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Dass wir doch alle mit der Brautgemeinde beten lernen, ja, komm, Herr Jesus. Ja, komme bald, Herr Jesus. Tritt du bald deine Herrschaft an, auch für uns alle sichtbar. Das wäre für mich und wohl auch für uns alle das schönste Geschenk am Ende des Jahres 2008. Amen.